Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, es ist Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30 und heute nur im Duo, nicht als gewohntes Trio, aber das hat ganz besondere Gründe. Wir können gratulieren, die Anpfiff 15:30 Community wächst. Sören hat für einen doppelten Transferschlag gesorgt und ist Vater von zwei Zwillingen geworden. An dieser Stelle schöne Grüße an Sören. Ja, Fabi, meistens kommt es anders, als man denkt und überraschend vor allem.
Ja, ich glaube, es tatsächlich passt ein bisschen auch zum Wetter, würde ich sagen hier. Die Sonne ist draußen, strahlend blauer Himmel, Zwillinge, Nachwuchs sozusagen ist da. Allen geht es, glaube ich, gut. Und dann haben wir es ja das ein oder andere Mal auch schon bewiesen, dass wir das auch zu zweit, glaube ich, ganz gut hinbekommen, auch wenn es natürlich zu dritt mehr Spaß macht.
Genau, Sören ist erstmal auf unbestimmte Zeit raus. Vielleicht werden wir ab und zu mal eine Sprachnachricht von ihm kriegen. Vielleicht ist er auch schon nächste Woche wieder dabei. Wir schauen einfach, aber wir machen trotzdem weiter. Und ich würde vorschlagen, Fabi, wir machen weiter mit dem Rückrundenauftakt, 18. Spieltag. Die Bremer hatten die Frankfurter Eintracht zu Gast. Und ich muss sagen, das war für mich mit eins der besten Bremen-Spiele in dieser Saison. Leider am Ende, ja, mit einem späten Ausgleich der Frankfurter aus Bremer Sicht.
Ja, also klar muss man sagen, aber ich glaube, da kamen auch viele Dinge zusammen. So vor allem nehmen wir es mal vorweg mit Topmüller, der ja gehen musste. Offenkundig oder offenbar war es tatsächlich schon auch innerhalb der Mannschaft im Zusammenspiel mit dem Trainer auch nicht mehr so einfach, zumindest laut Pressekonferenz von Krösche. Und ich glaube, das hat dann den Bremern natürlich massiv in die Karten gespielt. Und dann am Ende des Tages kam ein Ergebnis dabei raus, was, glaube ich, schon irgendwo auch ein Stück weit leistungsgerecht war. Und für die Bremer dann vielleicht doch am Ende, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, aber vielleicht ein Tick zu wenig. Weil ich glaube, die Frankfurter so auf dem Silbertablett präsentiert zu bekommen und dann nur mit einem Punkt ins Wochenende zu gehen, ist ein bisschen zu wenig nach dem Spielverlauf, wenn du mich fragst.
Ja, gehe ich vollkommen mit. Allein Ginma hat es ja hinterher selber im Interview auch zugegeben, hätte das Spiel alleine mehr oder weniger oder Frankfurt abschießen können. Und wenn du da vielleicht nicht unbedingt eine Bremer Offensive hast, sondern eine etwas bessere Offensive, die schenkt den Frankfurtern an dem Abend dann auch ihre 5-6 ein. Ne? Also von daher mega unglücklich. Ja, die Bremer jetzt seit 7 Spielen immer noch warten sie auf einen Sieg. Ja, am Ende ein Punkt, mit dem beide nicht wirklich was anfangen können. Aber lass nochmal über Dino Topmüller sprechen, Fabi. Musste man jetzt aufgrund des Abwehrstrudels der letzten Wochen jetzt wirklich die Reißleine ziehen? Ich meine, es sind 7 Punkte weniger als in der letzten Saison bei den Frankfurtern. Klar, die eklatante Abwehrschwäche mit so das Thema der letzten Wochen und Monate. Aber Dino Topmüller hat da, glaube ich, auch nicht alleine dran Schuld, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, er ist dann schon auch in einer gewissen Hinsicht ganz am Ende, wenn man alles einmal so Stück für Stück abhackt auf der Liste, das Bauernopfer, weil er natürlich auch immer damit leben musste, genau wie viele andere Trainer der Frankfurter Eintracht in den letzten Jahren, in dem Sinne, dass die Eintracht immer wieder Spieler abgegeben hat, die für brutalen Qualitätsverlust gesorgt haben. Und oft war es in der Vergangenheit auch unter Topmüller im Übrigen so, dass man es einigermaßen kompensieren konnte mit dem nächsten Goldgriff oder wie nennt man das?
Ja, Glücksgriff, ja.
Glücksgriff, ja. Genau. Und man konnte es kompensieren, aber wenn man sich dann mal die letzten 2 Jahre eben auch unter Topmüller vor allem anguckt, wer da alles den Verein verlassen hat, was dann im Gegenzug dazugekommen ist, dann ist es schon auch schwierig, den Ansprüchen nach wie vor gerecht zu werden. Und trotzdem, und das ist halt dann einfach der Fußball oder das Geschäft Fußball, wenn die Ergebnisse irgendwann dann einfach nicht mehr stimmen, vor allem dann über einen längeren Zeitraum, dann musst du irgendwann handeln. Und dann ist leider nun mal sehr, sehr oft der Trainer der erste Stein, der ins Rollen gerät.
Ja.
Leider.
Ja, ich habe mal die Tabelle jetzt auf, sind jetzt 5 Punkte Rückstand und Leipzig und Leverkusen sogar noch ein Spiel weniger. Also das könnte da schon ganz schön abreißen, was den was den Rückstand angeht bei den Frankfurtern. Natürlich mega ärgerlich. Ein Nachfolger ist ja wohl auch schon im Gespräch und da hatte ich mich an ein paar Worte von dir mal erinnert, Fabi. Du sagtest mal, wen soll Marco Rose denn noch nach Dortmund, Leipzig und ich glaube Gladbach trainieren, ne? Und Tatsache, eventuell könnte es die Frankfurter Eintracht werden. Ein Trainer, der zur Frankfurter Eintracht passt.
Also ich glaube tatsächlich, dass er auch selber mal gesagt hat, dass der einzige Verein, der ihn in Deutschland noch reizt, Eintracht Frankfurt wäre.
Ah, okay.
Das war eine seiner Aussagen. Also ob er dazu passen würde. Ich bin ehrlicherweise nicht der allergrößte Fan von ihm. Liegt aber eher an seinem Auftreten. Ich finde, dass er eben manchmal zu cool ist. Gut, tut aber nichts zur Sache, aber ja, ich glaube, er könnte da schon hinpassen. Was aber ganz interessant ist, finde ich immer, wenn man es aus der Perspektive versucht zu sehen, ist es ein Trainer, der langfristig oder den ich mir langfristig bei der Eintracht vorstellen kann. Nein, ich glaube, Marco Rose ist irgendwie für mich kein Trainer, den du irgendwie drei, vier,
Nein.
fünf oder eine ganze, ja, wie sagt man da?
Ja, 2, 2,5 Jahre meistens immer, ne?
Genau. Wie heißt denn das Wort, Tobi, wenn man irgendwo 5, 6, 7 Jahre ist?
Konstante?
Konstante, aber da gibt es noch so ein schönes Wort. Naja,
Okay.
irgendwann fällt es uns bestimmt wieder ein. Naja, aber klar, der kurzfristige Effekt wird vorhanden sein. Er kennt die Bundesliga, er ist deutsch, er hat was drauf.
Also
Warum nicht?
wird die Balance wahrscheinlich auch wieder im Frankfurter Spiel herstellen zwischen Abwehr und Offensivspiel, die er in den letzten Wochen ordentlich gelitten hat, ne? Ja, und bei den letzten beiden Trainerstationen, ich sag mal in Dortmund, da war ja im Hintergrund schon Edin Terzic, der hat da ja schon gewartet und bei RB, da war ja dann auch ein Kader, ja, wo auch viele Einzelspieler und kein Team mehr wirklich in der Saison auf dem Platz stand, ist für ihn dann natürlich auch zweimal unglücklich gelaufen, ne? Von daher, ja, soll diese Woche auf jeden Fall noch bekannt gegeben werden, wer neuer Trainer in Frankfurt wird, weil am Samstag dann gegen die TSG Hoffenheim soll auf jeden Fall schon der neue Trainer auf der Bank Platz nehmen bei den Frankfurtern. Gut, dann lass uns weitermachen mit dem Samstag. Und der hatte ja auch weitere Unentschieden parat. Ein Spiel in Wolfsburg. Ja, das war mal wieder ein Spiel, da können wir, glaube ich, mit ein, zwei Sätzen schnell zu den Akten legen. Eine Punkteteilung, wo am Ende wahrscheinlich, ja, nach dem 1-1 der Wolfsburger, nachdem die Heidenheimer da in Führung gegangen sind, haben beide nochmal auf Sieg gespielt, aber am Ende muss man ehrlich gesagt sagen, ein Punkt, der beiden nicht wirklich weiterhilft, ne?
Nee, aber ich glaube noch mehr den Heidenheimern, glaube ich, weil es den Wolfsburgern einfach viel mehr wehtut, glaube ich zumindest, das ist ein Heimspiel, das du gewinnen musst, ohne Wenn und Aber. Und ich glaube, aus Wolfsburger Sicht mehr enttäuschend das Ergebnis als aus Heidenheimer Sicht.
Ja, und unterm Strich, wenn man auf die anderen Ergebnisse dann gleich guckt, sogar noch ein gewonnener Punkt für die Heidenheimer, die jetzt zumindest jetzt für den Kopf her auf Platz 16 stehen, ne? Den sie ja am Ende auch irgendwie erreichen wollen.
Ja.
Ne? Also hatten nach dem 1-0 nur die Chance aufs 2-0, wo sie frei vor Grabara waren. Ja, und jetzt kommen die nächsten Gegner, Leipzig, Dortmund. Da wirst du wahrscheinlich nichts holen als Heidenheim, aber dann kommen halt die direkten Konkurrenten mit Hamburg und Augsburg. Ja. Und dann geht es schon um ordentlich was, ne?
Also ich meine, man muss denen ja wirklich eins lassen, das muss man ja echt sagen, wenn man sich jetzt die Tabelle so anguckt, nach der Hinrunde oder sagen wir mal bis zur Winterpause, da haben sie sich jetzt natürlich schon auch in dem einen oder anderen Spiel ein paar Punkte erspielt, ergaunert, wie auch immer. Und die stehen jetzt auf Platz 16, wo du eigentlich vermuten würdest, dass es eigentlich der Verein ist, der auf Platz 18 steht, und zwar mit weitem Abstand. Und deswegen holen sie da im Moment schon auch für ihre Verhältnisse unglaublich viel raus. Und das darf man jetzt, wenn man sich die Tabelle auch mal anguckt, so weit ist Heidenheim. Mit einem Sieg am Wochenende stehst du auf einmal wieder zumindest kurzfristig überm Strich, weil es einfach Vereine gibt, die es noch weniger auf die Kette bekommen, regelmäßig zu punkten, aber eben
Richtig.
auch mehr Qualität haben als die Heidenheimer.
Nur halt die letzten Spiele, die alle schon gut waren und wo sie halt die Moral bewiesen haben, späten Tore gemacht haben. Du musst jetzt mal so ein Spiel wie jetzt am Samstag in Wolfsburg, musst du dann auch irgendwie mal gucken, dass das ja, über die Zeit bringst und dann den Dreier mitnimmst und dich dann auch mal belohnst für die Leistung der letzten Woche. Ne?
Ja.
Stecken ja nie auf. Ja, gut. Ja, eine Mannschaft, die sich auch nicht belohnt hat und am Ende wahrscheinlich auch nicht weiß, warum es nur für einen Punkt gereicht hat, ist der Hamburger SV, der quasi ein Spiel auf ein Tor gespielt hat und am Ende nur zu einem 0-0 gegen Gladbach kommt, die damit mehr als gut bedient sind. Schüsse aufs Tor 12-0, insgesamt 25-6. Ja, Spiel in eine Richtung. HSV muss in der ersten Halbzeit schon mit 2-3-0 führen, ein paar 100%er mit dabei gewesen. Ja, und für die Gladbacher ein glücklicher Punktgewinn nach der Klatsche in Hoffenheim in der Vorwoche.
Ja, auch hier sprechen wir von einer verpassten Chance für die Hamburger. Ich glaube, nochmal 2 Punkte on top hätten die richtig gut zu Gesicht gestanden. Dann wäre es jetzt nämlich bei 19 Punkten, so sind es 17. Trotzdem muss man ja wirklich die Ansätze loben, die der HSV da zumindest in den Heimspielen bringt. Also ich glaube, es gab auch die Top-Mannschaften, die nach Hamburg gefahren sind, also zum HSV, haben sich auch immer extrem schwer getan. Und das ist letztendlich, erinnert mich manchmal in der einen oder anderen Situation nicht von der Spielweise, sondern eher von der Art, wie der Saisonverlauf läuft, an die starken Bochumer Jahre in der Bundesliga, wie man es immer geschafft hat, sich in der Liga zu halten, ja, nämlich über konstant gute Heimspiele.
Mhm, ja, haben jetzt insgesamt 15 von ihren 17 Punkten zu Hause geholt. Sind es, glaube ich, zu Hause jetzt auch schon seit 5 oder sogar 6 Spielen zu Hause ungeschlagen. Also haben sich auf jeden Fall stark gesteigert, was das angeht. Jetzt am Wochenende, direkt am Freitag, kommt es ja dann zum Hamburger Derby gegen Pauli. Wenn sie das dann ziehen sollten, dann haben sie aber erstmal für ein paar Wochen nichts mit zu tun, ne?
Ah, es wird ein heißer Tanz. Also ehrlicherweise ist es auch mit eins der Spiele, wo ich mich wirklich am meisten drauf freue. Was ich halt immer ein bisschen schade finde, ist, dass es so ein Spiel ist, wo jetzt in dem Sinne der Tabellen 18. Spielt gegen den 15. Das trübt immer bei mir ein bisschen so die Vorfreude, weil einfach nicht die Erwartung besonders groß ist, wenn es rund ums Spielerische geht. Aber, und das finde ich dann einfach mega stark, ich habe es ja oft genug kritisiert, die Ansetzung finde ich einfach echt dankbar, in ein Wochenende zu starten, sind wir mal ehrlich, Freitagabend 20:30 Pauli HSV, das ist schon richtig stark, oder?
Ist schon cool, noch besser wäre es wahrscheinlich der Samstagabend gewesen, aber ich glaube, mit dem Freitag kann man jetzt auch nicht unbedingt meckern, ne?
Nee, glaube ich auch. Also gut, was ist Samstag das Topspiel? Union gegen Dortmund. Ja. Oh, die können sich auf einen guten Rasen freuen, auf jeden Fall, die Dortmund.
Ja, noch eine ganz interessante Statistik, Fabi. Die ersten 11 Schüsse des HSV aufs Gladbacher Tor waren von insgesamt 10 verschiedenen HSV-Spielern. Also jeder hatte da mal sein Glück versucht in der ersten Halbzeit.
Ja.
Auch schon ziemlich beeindruckend. So, und dann lass uns weitermachen mit einer Mannschaft, die ihr Heimspiel, es stand unter einem ganz besonderen Fokus, es war ausgerufen, man muss gewinnen und am Ende haben sie Kölner dann nach einem 0-1 Rückstand gegen Mainz gezogen, der Joker Ragnar Ache macht es mit dem Doppelpack und beruhigt zumindest vorerst die Gemüter in Köln und auch die kritischen Stimmen um den Coach, Lukas Kwasniok.
Ja, verrückt eigentlich, was da bei den Kölnern im Moment abgeht, wenn man eigentlich überlegt, in welcher Situation sie wären, wie gut dann einfach auch Ruhe im Verein tun würde. Und dann hat man so viele Störfeuer von außen, die ja eigentlich totaler Nonsens sind, meines Erachtens, nach wie vor. Weil ich glaube, die Kölner entweder so wie anfangs der Saison überperformen oder eben genau auf dem Level performen, wo sie ja meines Erachtens eben auch von der Qualität her mehr oder weniger ja hingehören. Auf der anderen Seite, und das ist dann für mich in dem Spiel eigentlich spätestens nach dem Abpfiff klar geworden, wie groß die Aufgabe für Urs Fischer bei Mainz 05 ist, war dann nämlich schon auch teilweise, ja, wie soll man sagen, wenn man vor allem dann auf das Spielerische geht und da würde mich jetzt deine Meinung auch mal interessieren. Ich habe jetzt die Kölner und die Mainzer, wenn die über die 90 Minuten hinweg gesehen hast, findest du die wirklich im Ansatz besser als die anderen Mannschaften, die da unten drin stehen?
Also viel kommt, glaube ich, auch auf die Tagesform an. Jetzt bei den Mainzern kam natürlich mit dazu, dass unter anderem Amiri und Hollerbach natürlich gefehlt haben in der Offensive. Das hat man schon gemerkt. Aber die erste Halbzeit, muss ich schon sagen, hätte ich jetzt also geht die Führung der Mainz auf jeden Fall in Ordnung, waren da die bessere Mannschaft. Wunderschönes Tor von Bell in bester Stürmermanier. Und dann hatte Silas ja, glaube ich, kurz vor der Halbzeit frei vor Schwäbe die Chance sogar auf 2-0 zu stellen. Und dann ist es da in Köln mucksmäuschenstill, ne?
Ja, aber was ich ja dann damit auch sagen will, und da gibt es mir ja wahrscheinlich recht, jetzt mal angenommen, die Kölner hätten das Spiel nicht gedreht, dann wäre das ein klassisches Spiel mit einer Note 5 oder schlechter gewesen, weil es wirklich von spielerischer oder mit spielerischer Armut geglänzt hat.
Ja,
Und
klar.
da ist halt für mich der Punkt auch, wo ich sage, so, okay, jetzt spielen zwei solche Mannschaften gegeneinander. Den Kölnern mache ich keinen Vorwurf als Aufsteiger. Da ist es egal, wie du deine Heimspiele gewinnst, sind wir mal ehrlich. Aber wenn du dann halt überlegst, dass da ein, ja, wie sagt man da, ein Bundesligist, der über, ja, über ein Jahrzehnt jetzt mittlerweile Teil der Liga ist, in der Art und Weise auswärts so arm spielerisch auftritt, da kannst du dir wirklich Sorgen machen, dass es für die Mainzer am Ende im Zweifel nicht reichen wird, wenn wir ehrlich sind.
Ja,
Kann passieren.
kann passieren, weil es die erste Niederlage unter Urs Fischer. Aber zu den Kölnern nochmal zurückzukommen, Fabi, mit dem Sieg stehen sie jetzt bei 20 Punkten und die haben zuvor aus 8 Spielen nur 3 Punkte geholt, ne? Da siehst du mal, wie viele Wochen du lang eigentlich Grütze spielen kannst durch den guten Saisonstart. Und du hast jetzt immer noch 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Also eigentlich, auch wenn sie in Köln dann immer schnell wieder, hat man ja jetzt gesehen, die letzten Wochen die Stimmung kippt, aber da kann eigentlich die Saison nicht schief gehen. Also der FC wird nie im Leben, werden die da die Saison absteigen. Beim besten Willen nicht. Kann ich mir nicht
Nein,
vorstellen.
nein, 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 nein. Also, wie gesagt, da sehen wir ganz andere Mannschaften. Also, ich
Ja.
sehe da, wie gesagt, wart mal ab. Jetzt Pauli ist für mich mittlerweile aufgrund der Form, der aktuellen Form einer Heidenheim nach wie vor. Und wer für mich ganz arg eigentlich auch da unten rein zählt mit den Mainzern, ist Augsburg. Aber dann sehe ich ehrlicherweise schon auch einen kleinen Abstand. Und dann kommen erst für mich Mannschaften wie HSV, Bremen,
Wolfsburg.
Wolfsburg, wobei ehrlicherweise, da muss ich ja auch sagen, die Wolfsburg, ich weiß nicht, was das für ein Gefühl in mir ist, aber die Mannschaft steht schlechter da, als sie eigentlich ist, glaube ich zumindest, von der Qualität der Spieler auch, der Einzelspieler individuell betrachtet. Aber gut, da gehören sie unten rein. Und dann hast du ja tatsächlich erst all die Mannschaften mit schon 20 Punkten, Gladbach, Köln und so weiter. Deswegen sage ich, gehe ich da voll mit. Die Kölner werden mit dem Abstieg ehrlicherweise, glaube ich, nichts zu tun haben, sondern das sind die vier Mannschaften, die jetzt hinten drin stehen. Sollte nichts Außergewöhnliches mehr passieren.
Gehe ich auch von aus. Ja, und Lukas Kwasniok hat es am Ende ja dann auch mal ein bisschen mit den Fans gespielt und sie dann gelobt und dass der Sieg auf jeden Fall dank der Fans, wir haben den 12. Mann noch mit dabei gehabt. Ja, hat also versucht wahrscheinlich auch ein bisschen wie auf seine Seite zurückzuholen, ne? Von
Ja, das ist
daher
dann halt so ein bisschen
muss man halt so
Spielerei.
machen, ne? Im Geschäft heutzutage. Fabi, mit welcher Mannschaft wollen wir weitermachen? Der BVB als Tabellenzweiter oder der TSG Hoffenheim?
Machen wir noch Hoffenheim gegen Leverkusen, oder?
Ja, machen wir doch. Ja, die Hoffenheimer, ich habe es gecallt letzte Woche, gewinnen ihr Heimspiel im Verfolgerduell gegen Leverkusen. 1-0 zwar nur, aber ein völlig verdienter Heimsieg für die Hoffenheimer. Der 6. Heimsieg in Serie. Deutlich mehr Spielanteile gehabt. Einen schönen Freischuss geschossen, Wouter Bürger. Ob er gewollt war, Fabi, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Der Ball wurde immer länger. War eher ein Glückstor, ne?
Ja, das ist halt immer schwierig, ne? Wollen wir es ihm nicht einfach mal vergönnen, dass er so eine Kiste macht?
Ja, auf jeden Fall.
War ein gutes Heimspiel, der Hoffenheimer. Ich fand es ehrlicherweise ein bisschen erschreckend, wie wenig, Leverkusen dann wirklich auch aus ihren Spielanteilen, machen konnte.
Zwei Schüsse aufs Tor im ganzen Spiel.
Ja, deswegen sage ich, aber
Ne?
trotzdem, wenn du guckst, die Spielanteile, ich glaube, was hatten sie Ballbesitz? Lass ich mal einmal kurz
62
nachgucken.
Prozent.
62, Prozent Ballbesitz. Von der Mannschaft, die vor 1,5 Jahren noch das Double gewonnen hat. Ach, das ist schon ein bisschen wenig. Tillman, Grimaldo, Schick, wenn wir da alles
Ja,
aufzählen
ja.
können, da müsste eigentlich schon auch ein bisschen mehr kommen. Und trotz alledem, was ja schon auch Teil der Wahrheit ist, tatsächlich, du stehst jetzt, das muss man sich mal vorstellen, nach 17 Spielen 21 Punkte hinter den Bayern.
Ja,
Und
ist
der
brutal.
Abstand, also klar, sie haben Nachholspiel, dann sind es 18, aber das ist für mich einfach zu viel. Und dann kannst du mir jetzt auch nicht kommen mit ja, Umbruch im Sommer, ja, stimmt voll und ganz. Aber du bist ja nach wie vor noch eine der Spitzenmannschaften in der Bundesliga. Und klar, für oben wird es nicht reichen, da brauchen wir nicht reden. Aber zumindest solltest du irgendwo in Schlagdistanz zu Platz 2, 3 auf jeden Fall sein. Und da ist Leverkusen.
Das sind es aber auch viel zu unkonstant jetzt die letzten Wochen, auch schon vor
Ja.
Weihnachten. Ne? Ich sage, letzten 5 Spiele, 3 Niederlagen dabei gewesen: Stuttgart, Hoffenheim und Augsburg. Gut, gewinnt sein Heimspiel da und das Derby gegen Köln war soweit in Ordnung. Und jetzt den Afrika-Cup als Ausrede gelten zu lassen, sei mal dahingestellt. Also, ich sehe die Leverkusener, was das Verfolgerfeld angeht, eigentlich so mit am schwächsten aufgestellt derzeit, so formmäßig auch.
Von der Form her,
Ja,
ja. Also, wenn wirklich durch die Mannschaft gehen, uns die individuellen Spiele, dann nein. Aber formtechnisch gebe ich dir vollkommen recht. Da bist du im Moment eher so Platz 5, 6, da wo sie jetzt
wo sie jetzt auch
eigentlich auch
stehen.
stehen. Ja. Genau. Weil da kommen wir gleich noch dazu. Da gibt es zwei andere Mannschaften oder drei, wenn wir die Hoffenheim auch mit reinnehmen, muss man ja mittlerweile bei 33 Punkten. Im Übrigen auch besonders zu erwähnen ist tatsächlich, wenn man sich mal überlegt, dass zu Saisonbeginn, dass der Trainer
Ja.
angezählt wurde. Sagen wir den Namen mit
Ilza.
Ilzer.
Ja.
Genau, wenn man da so sieht, was er da jetzt wirklich auf die Beine stellen konnte, da muss man echt den Hut vorziehen, weil arg viel mehr ist mit der Truppe, glaube ich, auch so nicht wirklich.
Du, der holt das Maximum raus, ne? Ich
Wollte ihr, das,
meine,
das meine ich damit, genau,
also
absolut.
Robert Andrich hat es ja auch hinterher im Interview noch gesagt, also es ist wohl mega brutal schwer, gegen die zu spielen. Die pressen über das ganze Spielfeld, jeder Spieler reißt da die Kilometer ab. Die sind auch 7 Kilometer jetzt wieder mehr gelaufen als Leverkusen. Jeder weiß, was er zu tun hat, jeder hat da seine Aufgabe. Und ja, du hast einen André Kramaric, der spielt mittlerweile seinen, ja, 10. Frühling mittlerweile in Hoffenheim, gefühlt, ne? Dann hast du die jungen Wilden da vorne mit Lempern und Aslani, hat ja am Anfang der Saison auch nicht wirklich jemand mitgerechnet, dass die so einschlagen. Und alle Neuzugänge, ne? Das Mittelfeld mit Borger und Aftulao, überragend. Ne?
Muss man echt so sagen, ja.
Ja, und dann, Fabi, kommen wir zu Borussia Dortmund. Ich habe mir ab jetzt vorgenommen, solange die Siege dabei sind, ich werde mich über die Spielweise von Niko Kovac und dem BVB, werde ich mich nicht mehr zu äußern. Am Ende, die A-Note stimmt, die Siege sind da. Streich die Bayern aus der Tabelle weg, würden die Dortmunder die Liga mit 6 Punkten anführen, Vorsprung. Die Siege sind da. Wie? Am Ende fragt auch keiner mehr nach. 3-2 gewonnen, auch wenn sie mal wieder ja ein bisschen gewankt haben gegen Pauli.
Ja, was heißt ein bisschen? Also ich finde schon, ich sag's Woche für Woche immer wieder, das ist ein Ritt auf Messerschneide. Die Stimmung wäre komplett am Boden gewesen mit einem 2-2, da bin ich mir sicher, in einem Heimspiel. Übrigens auch Pfiffe zur Halbzeit.
Nicht das erste Mal in der Saison, ne?
Nicht das erste Mal. Das ist jetzt nicht, würde ich sagen, Kategorie Super Fußball, ganz im Gegenteil. Vielleicht lass uns zumindest mal, okay, das Ding ist durch, brauchen wir nicht reden. Lass uns über den Elfmeter noch sprechen am Ende. Vielleicht das ist so die Situation, da wo ich vorm Fernseher sitze und mir denke, na, wie selten dämlich kann man eigentlich sein? In dem Sinne, Bayer läuft den Ball hinterher Richtung Eckfahne raus. Warum zum Teufel gehst du da überhaupt so in den Zweikampf rein, Tobi? Warum?
Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, es gleicht sich in der Saison, Floskel, alles wieder aus. 2 Wochen vorher oder letzte Woche gegen Stuttgart war es Guirassy, ne? Der da unglücklich im 16er, ich weiß nicht gar nicht, wen er getroffen hatte, auch umgetreten hat bei so einer Aktion. Ist mega unglücklich. Es war auf der Linie über den Elfmeter. Braucht man nicht reden, ne? Den muss er geben.
Ja, das steht außer Frage. Das ist dann ein Elfmeter. Aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man so dumm sein kann. Weil selbst wenn es auch nur Freistoß gibt, Tobi, da wirst du doch absolut wahnsinnig, wenn du da draußen an der Seitenlinie stehst und da zugucken musst und du verschenkst einen Punkt, der für dich eigentlich Gold wert gewesen wäre. Dann haben wir vielleicht noch die Situation mit Schlotterbeck.
Oh ja.
Was mich ja zum Beispiel auch total überrascht hat, dass da nicht mal ein Funk ins Ohr kam, guck dir das mal nochmal an. Das ist für mich dann eben auch klare rote Karte. Also die Dortmunder hatten am Samstag, und so muss man es dann wirklich auch am Ende sagen, zumindest meines Erachtens, Glück, diese 3 Punkte mitnehmen zu können, sowohl vom Spielverlauf her auch, mit Schlotterbeck, der rot hätte sehen müssen, dann der Elfmeter ganz am Ende. Da muss man wirklich sagen, sehr, sehr glücklich, und ich bin mal gespannt, was wir heute von den Dortmundern in Tottenham sehen.
Ja, da bin ich auch gespannt. Zu der Schlotterbeck-Szene noch. Also, wenn du 10-mal die Szene in anderen Spielen hast, gibt es einmal einen Schiedsrichter, wo der VAR nicht eingreift, und das war jetzt hier in Dortmund. Es wäre
Ja.
überall rot gewesen, definitiv.
Ich glaube,
100%.
andersrum tatsächlich wäre definitiv der VAR zur Stelle gewesen, um es
Ja,
mal so auszudrücken.
ja. Und da wären wir wieder bei der Sache, gerne meine Coaches-Challenge, ne, mit reinwerfen, wenn die Möglichkeit bestehen würde. Naja, gut, sei es drum. Ja, und wir reden jede Woche drüber, wie gut die Bayern sind, Fabi. Und am Ende, Samstagabend Topspiel. Ich hatte mich richtig darauf gefreut. Nach der ersten Halbzeit habe ich mir gedacht, oh, stoßen die Bayern an ihre Grenzen? Wo werden die Grenzen aufgezeigt? Und dann guckt man nach 90 Minuten auf die Anzeigentafel, steht 5:1 und man sagt sich einfach, jo, alles wie immer. Schmeißt noch Olise mit rein, der dreht das Spiel im Alleingang. Ja, die Bayern in einer anderen Liga weiterhin.
Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber irgendwie war ich nach dem Spiel ehrlicherweise nicht so happy, weil ich fand, die erste Halbzeit war von Leipzig wirklich bärenstark. Da hatte der FC Bayern überhaupt nichts zu melden. Da musst du eigentlich als Leipzig auch höher führen. Da gibt es für mich keine Zweifel, ehrlicherweise. Da haben sie viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht. Klar, du hattest ein, zweimal Manuel Neuer zur Stelle, der angeschossen wurde, aber das ist einfach viel zu wenig. Und das Ergebnis ist einfach viel zu hoch, weil selbst auch in der zweiten Halbzeit hatten die Leipziger zwar spielerisch nichts mehr entgegen wenden,
Zu setzen.
zu
Ja,
setzen,
ja.
tatsächlich gegen die Bayern. Die unfassbar effizient war, aber trotzdem haben sie ihre zwei, drei Gelegenheiten hatten sie auch in der zweiten Halbzeit, um wirklich entweder nochmal zurück ins Spiel zu kommen, den Anschluss zu schaffen. Und deswegen sage ich, war es eigentlich der Auftritt der Bayern war eigentlich gar nicht so gut, wenn du mich fragst, der einfach nur aufgrund des Ergebnisses halt einfach unglaublich aussieht.
Ich wollte gerade sagen, 5 Tore besser waren die Bayern auch nicht. Und das 3:1 fällt ja durch Tah auch erst in der 83. und dann gut 4., 5., 85. und 88. Ich weiß gar nicht, wer es war. War es Schlager oder Raum war es, glaube ich. Die dann auch sagten, nach dem 2:1 haben sie dann wirklich schon ja, ziemlich fahrig gespielt und den Kopf verloren. Anstatt dann und haben sich auf einen offenen Schlagabtausch mit den Bayern ja mehr oder weniger eingelassen, wo sie eigentlich nur den Kürzeren ziehen konnten. Hätten sie da so ein bisschen die Ordnung und die Spielweise der ersten Halbzeit weiter durchgezogen, glaube ich, auch wäre das hinten raus auch nochmal deutlich spannender gewesen. Ich meine, wir erinnern uns mal an die letzten Jahre, da waren viele enge Partien zwischen den beiden Mannschaften, ne? Gerade in Leipzig.
Ja, klar. Aber brauchen wir überhaupt nicht reden. Und jetzt stehst du halt da nach 2 Spielen mit 1:11 Toren. Das ist schon krass. Dann kommt halt noch dazu, es ist Bundesliga-Topspiel. Die Bayern gewinnen 5:1. Wie gesagt, also der Spielverlauf war definitiv kein 1:5, sondern lass die Bayern knapp gewinnen aufgrund der zweiten Halbzeit. Aber es war jetzt nicht der Gala-Auftritt, wie er dann am Ende auch oft dargestellt worden ist. Was halt schon krass ist, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin ja schon lange Bayern-Fan. Es gibt zwei Sachen, die mir extrem auffallen in dieser Saison, die wir seit Jahren so nicht mehr hatten. A, es ist eine brutale Mannschaft auf dem Platz. Das merkst du bei jedem Tor, was die schießen. Ist dir mal aufgefallen, wie die sich als Mannschaft freuen,
Ja.
sowohl auf dem Feld, miteinander. Die Bank ist immer mit dabei. Das ist wirklich krass. Das hatte ich so seit Jahren nicht mehr. Und dann wird der FC Bayern auch immer gefährlich. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, ich kann mich auch an keine Bayern-Mannschaft in den letzten zumindest 5, 6 Jahren erinnern, die individuell auch so gut besetzt war mit einem Spieler wie Olise, mit einem Luis Diaz, mit Harry Kane. Und jetzt kommst du noch in die Situation, dass dann nochmal ein, zwei Ausnahmespieler dazukommen, zumindest einer mit Jamal Musiala. Und das ist schon der große Unterschied zu den letzten paar Jahren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon, oder da kannst du dich auch manchmal in dem einen oder anderen Spiel echt ganz beruhigt zurücklehnen, selbst wenn du mal in Rückstand gerätst, wenn du weißt, okay, ich habe noch einen Olise auf der Bank, der dann frisch reinkommt. Das ist schon außergewöhnlich dieses Jahr,
Das stimmt.
wenn du mich fragst.
Ja, unterschreibe ich mit, aber zu Wahrheit gehört auch wieder, haben wir die letzten Wochen auch immer wieder gesagt, es war wieder eine Halbzeit, über die man sprechen muss. Und auch jetzt sind die ein oder anderen Schwachstellen, glaube ich, der Bayern auch gut offengelegt worden. Man hat gesehen, Tom Bischoff hat deutliche Geschwindigkeitsdefizite, was das angeht, hat er das ein oder andere Mal das Nachsehen gegen Diamondé. Also und Konrad Leimer, das Fehlen hat man auch deutlich gemerkt auf der Rechtsverteidigerposition. Es kann eng werden. Je nachdem, wie die Verletzungen kommen, sehe ich da schon noch Schwachstellen bei den Bayern.
Ja, definitiv. Also es kann natürlich auch in der einen oder anderen Situation dann eng werden. Jetzt vor allem rechts hinten ist immer so eine Position, da merkst du einfach, dass du Tom Bischoff keinen Gefallen tust, weil ihm da ein bisschen auch das Tempo fehlt, wenn du mich fragst. Tom Bischoff würde ich tatsächlich eher dann auch irgendwo im zentralen Mittelfeld sehen. Aber dafür kommst du jetzt auf der linken Seite, bekommst du ja mit Davis
Ja.
zumindest dann im Laufe des Februars auch wieder jemanden zurück, der da wirklich auch eine Qualität reinbringt. Und das muss man dann schon sagen, ist im Moment wirklich richtig, richtig stark.
Und wenn es in die heiße Phase gehen sollte und du dann diese Probleme hast auf der Rechtsverteidigerposition, haben wir ja noch jemanden, der das dann auch vielleicht nicht unbedingt gerne dann auch mal ein, zwei Spiele spielen würde, ne?
Das stimmt natürlich, definitiv.
Gut, dann kommen wir noch zum Sonntag, Fabi. Ja, und aller guten Dinge für den VfB Stuttgart wären drei gewesen. Hätten die perfekte Woche eigentlich mit einem Sieg gegen Union Berlin abschließen können. Am Ende, ja, holt Union Berlin auch in Stuttgart einen Punkt. Ist jetzt auch schon seit 5 Spielen ungeschlagen und auch mal wieder nach einem Rückstand zurückgekommen. Und für den VfB war es hinten heraus sogar noch ein glückliches Unentschieden. Der ehemalige Spieler Jong hatte, nachdem er den Ausgleich erzielt hatte, ja sogar noch eine sehr, sehr gute Chance, die Alex Nübel da zunichte machte, sogar noch zum Siegtreffer. Wäre dann wahrscheinlich aber auch zu viel gewesen für Union.
Glaube ich auch. Zu viel des Guten. Wenn du mich fragst, wenn jetzt auch Union wirklich mit 3 Punkten nach Hause gefahren wäre, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Stuttgart dann vielleicht auch jetzt in dem Spiel mal gezeigt hat, dass vielleicht die Konstanz doch noch nicht so hundertprozentig da ist. Trotz alledem, ich meine, du stehst jetzt auf Platz 4 in der Bundesliga. Das hat vor oder im Dezember noch ganz anders ausgesehen. Sie haben sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Der ein oder andere findet wieder zu seiner Form. Und am Ende kann ich zum VfB eigentlich auch nur sagen, weil letzte Woche weiß ich noch, wie wir mit Sören diskutiert haben, wer nicht alles in die Nationalmannschaft kommt. Ich glaube, lass die Jungs mal in Stuttgart da wirklich ein bisschen in Ruhe. Die sollen wirklich auch weiterhin konstant Leistung bringen, ihren Rhythmus auch beibehalten können und dann wird das ein oder andere von selbst kommen und so würde man dann, glaube ich auch, wenn der Weg so weitergeht, am Ende sehr, sehr gute Chancen haben, sich wirklich auch für die Champions League qualifizieren zu können.
Ja, und da müssen wir vielleicht noch ganz kurz noch, Fabi, über Union sprechen. Platz 9, 24 Punkte, ja, 5 Punkte Rückstand nur auf Platz 6. Ja, Steffen Baumgart hat die Mannschaft auch, gerade was das Spielerische angeht, auch, finde ich zumindest, auch noch weiterentwickelt. Den nächsten Step haben sie gemacht, ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Bälle nur noch lang nach vorne spielen. Auch jetzt gegen Stuttgart, da waren schon ein paar sehr, sehr gut anzusehende Ballpassagen nach vorne hin. Das sieht alles schon nach deutlicher, ja, wie sagt man, ja, spielerischer Weiterentwicklung aus bei Union.
Ja, ich meine, da kommen ein paar Faktoren einfach dazu, wo das einfach auch möglich macht. Also man stellt sich nur vor, der Union ist tatsächlich im Moment nur 3 Punkte hinter dem Conference League Platz, im Zweifel Europa League Platz, je nachdem, wie die Saison verläuft. Und da spielst du natürlich anders auf, als mit der Angst im Nacken gegen den Abstieg zu kämpfen. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass Baumgart jetzt eben auch ein paar Monate Zeit hatte, sich wirklich da auch entsprechend anzupassen. Seinen Spielstil zu implementieren und schön Fußball spielt Union nach wie vor nicht. Das wird man von Union auch wahrscheinlich nie mehr sehen, aber man, ja, ist ja wirklich so. Aber man geht wieder zurück zu den Wurzeln, wo man herkam. Und hey, am Ende des Tages, was willst du im Moment mehr? Das muss mehr oder weniger sich anfühlen wie im siebten Himmel im Moment.
Ja, vor allem die letzten drei Spiele gegen Mainz mit 2 Toren zurückgelegen, gegen Augsburg liegst du zurück und gegen Stuttgart holst du jedes Mal noch das Unentschieden. Das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft, ne? Da glaubst du dann auch
100%.
umso mehr bis zum Schluss an dich. Ja, und dann kriegen sie natürlich ihr Samstagabend Topspiel dann gegen Dortmund, die ja dann aus einer Champions League Woche kommen. Also das wird auch kein Zuckerschlecken für die Dortmunder da bei Union. Da können sich auch
Vor
was
allem
machen.
nicht auf diesem Platz. Ich sag's immer wieder. Ihr lacht mich jetzt wahrscheinlich aus, weil ich ein paar Mal so oft drauf rumgeritten bin, aber Fußball spielen de facto fast unmöglich. Unangenehmer Gegner kommt auch noch dazu. There you go. Es wird nicht einfach werden. Also ich habe, wie gesagt, auch ein paar Spiele jetzt gesehen. Ich habe die Bayern dort gesehen. Dann am, war das letzte Woche,
Leipzig
oder?
haben wir da gesehen gegen,
Genau.
ne?
Die haben sich alle extrem schwer
Ja.
getan. Also ich bin gespannt, was da am Ende rauskommt.
So, wir haben die Folge begonnen mit einem Unentschieden am Freitagabend und wir schließen den Spieltag mit einem Unentschieden in Augsburg 2:2. Der FCA, ja, führte bis zur 60. Minute mit 2:0, sah eigentlich nicht danach aus, dass die Freiburger da überhaupt irgendwas aus Augsburg mitnehmen können. Und am Ende war es dann ein Doppelschlag der Freiburger innerhalb von 2 Minuten, der dann zum Ausgleich reicht. Zwei Standardsituationen. Ja, es war für die Augsburger mehr drin. 2 Punkte zu wenig eigentlich. Und die Freiburger können froh sein, dass Julian Schuster ein goldenes Händchen gehabt hat, da einen Dreifachwechsel ausgepackt hat und ja, die Joker da mehr oder weniger dann das Spiel gedreht haben, unter anderem mit Suzuki und Niklas Beste, der beide Ecken geschossen hat, die zum Ausgleich
Ja,
geführt haben.
das hat richtig wehgetan für die Augsburger, würde ich sagen, weil die 3 Punkte, mit denen hat, glaube ich, im Stadion auch schon der ein oder andere wirklich gerechnet. Und auf der anderen Seite muss man ja wirklich dann zumindest die Moral der Freiburger loben, die dann auch nochmal zurückkommen können. Aber am Ende des Tages war es, glaube ich, auch ein Fußballspiel wirklich, was nicht in die Geschichtsbücher eingehen wird, wenn du mich fragst.
Nee, das stimmt wohl. Ja, die Augsburger weiterhin jetzt noch 3 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Ich weiß gar nicht, wen die jetzt am kommenden Wochenende haben. Ach, die müssen nur nach München, Fabi.
Da siehst du mal.
Ja, also tut sich da, was das angeht, wahrscheinlich auch nichts. So, und dann haben wir zweite Liga. Ich habe es mir angetan. Freitagabend, die Fortuna.
Ja, und?
Und ich muss wieder mal gestehen, Tor habe ich in der Bahn verfolgt. Wir sind, glaube ich, um die 80. sind wir gegangen. Kurz danach fiel das 1:0 durch Itten. Herr Fortuna da den Dreier beschert hat. Ein glücklicher Sieg. Also gerade in der ersten Halbzeit Arminia eigentlich die aktivere und bessere Mannschaft gewesen. Zweite Halbzeit musste die Fortuna was machen, hat dann auch, hatte auch ihre Chancen. Sieg ist jetzt nicht unverdient, aber eine Punkteteilung aufgrund der ersten Halbzeit eigentlich wäre da schon mehr verdient gewesen. Ja, die Magdeburger setzen ihren positiven Trend auch aus den Vorwochen fort, gewinnen das Kellerduell in Braunschweig souverän mit
Ja, die haben sich da
3:0.
auch richtig rausgekämpft,
Ja,
ne?
ist auch spielerisch viel zu stark, die Mannschaft eigentlich, um da überhaupt unten sich festzusetzen. Ja, und dann gab es eine Überraschung, Fabi, der FC
Nürnberg?
Nürnberg, ja.
Ja, schon. Tatsächlich haben wahrscheinlich allen Fußballtraditionalisten einen Gefallen getan, die es mit Freude zur Kenntnis genommen haben, das Ergebnis. Aber ich glaube, das ist einfach die zweite Liga, dass da, glaube ich, nach wie vor, egal wo in der Tabelle die Mannschaften stehen, jeder jeden schlagen kann, würde ich mal behaupten.
Ja, dann das Kellerduell auch noch zwischen Dresden und Fürth. Dresden da mit dem 2:0 Heimsieg. Und da können wir, glaube ich, so langsam auch davon sprechen, Fabi, dass wahrscheinlich die Spielvereinigung Greuther Fürth sich wohl dieses Jahr mit dem Abstieg anfreunden muss. Jetzt schon mit 4 Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 16, den die Bielefelder innehaben. Also ich sehe da wenig Hoffnung. Gerade vor allem, weil sie die Patrone Trainerwechsel schon
Wollte
verschossen
gerade
haben.
sagen, die haben doch auch einen Trainer gewechselt, ne?
Ja.
Also da war wohl einiges, sage ich, im Argen. Aber gut, ich meine, auch hier, ich glaube, das hat sich dann auch über die letzten 2, 3, 4 Jahre abgezeichnet. War da übrigens nicht auch Anfangtrainer irgendwann mal?
Boah, das kann ich jetzt gar nicht
Buschfuck?
sagen.
Ich glaube schon.
Nee, war nicht in Dresden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich
Naja.
jetzt nicht sagen. Ja, und dann hatten wir das Samstagabend Topspiel, eigentlich ein Spiel, was in die Bundesliga gehörte, gerade was die Fanbase angeht. Über 20.000 Schalke hatten sich da auf den Weg nach Berlin gemacht. Und die können hinterher von einem glücklichen Punktgewinn sprechen. Den Punkt nehmen sie mit als Tabellenführer, können sich auch bei Loris Karius bedanken, der wohl das beste Spiel seit Jahren gemacht hat. Hält den Punkt da für die Schalker fest. Die Hertha hatte reichlich Chancen auf den Sieg. Am Ende nur 0-0.
Nur 0-0, ja. Ich glaube, die Schalke haben nach vorne einfach nichts gemacht und ich glaube, wir waren am Ende des Tages einfach mit dem Punkt zufrieden, den sie da mitnehmen konnten. Mhm. Für die Hertha ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, da hätte es ein kleines Statement setzen können. Vor allem, wenn dann nochmal 2 Punkte mehr gehabt hättest, dann wäre es wirklich in Schlagdistanz gewesen. Und ansonsten.
Aber aufgrund der Offensivschwäche, Fabi? Ich muss das Sonntag Bundesliga-Top-Stürmer oder ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig verhandeln mit Schalke, habe ich dann erstmal lange überlegt. Ich denke, so die letzten Jahre war eigentlich auch immer nur Robert Lewandowski irgendwie Torschützenkönig. Aber Edin Dzeko, das hätte schon was, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also auch für die zweite Liga, glaube ich, ne? Gut, der Kerl wird jetzt 40, habe ich gelesen, macht aber nichts. Nee. Das Ding ist halt einfach nur, was ich mich frage. So wie die Schalker spielen, und das ist jetzt auch überhaupt gar nicht böse gemeint, ist das wirklich der Stürmer, den du da vorne drin brauchst? Also wirklich den reinen Knipser, können die den so in Szene setzen, dass er wirklich auch seine Eigenschaften, die er durchaus mitbringt, wirklich auch einsetzen kann? Das weiß ich nicht.
So ein Zielspieler, ne, der die Bälle festmacht, wie er nach außen verteilt oder so, ne? Plus die Erfahrung gerade, ne? Also wer weiß, auf Music und Katic da, man sagt ja, die Connection haben sie spielen lassen, erinnert mich auch so ein bisschen an die polnische Connection damals unter Huub Stevens mit Thomas Heito und Thomas Waldoch. Jetzt die bosnische Connection da, vielleicht klappt es ja. Also dann ist eigentlich ein Kauf des Schalke-Trikots schon fast Pflicht, Edin Dzeko nochmal in der Bundesliga zu sehen. Ja gut, komm, der Sonntag noch, ich hatte mit Sören noch kurz geschrieben am Sonntag, der sagte am Ende, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit, hätten die Bochumer den Sieg gegen Darmstadt auch verdient gehabt, gehe ich jetzt nicht unbedingt so mit beim 3-3 gegen Darmstadt.
Glaube ich auch nicht. Am Ende war es gerecht, würde ich sagen, vielleicht nochmal zwei doch kleinere Überraschungen, würde ich sagen, Kiel-Paderborn. Mhm. Finde ich schon vom Ergebnis her und irgendwie das Lautern gegen Hannover so deutlich, in Anführungszeichen zumindest vom Ergebnis her gewinnt, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Aber das Schöne ist an sich, die ganzen Ergebnisse machen es dann doch wieder enger. Und auch nach dem 18. Spieltag in der zweiten Liga kannst du sagen, so wie die Tabelle ist, jetzt sich zeigt, so wird sie garantiert nicht am 34. Spieltag aussehen.
Nee, das ist richtig. Ja, der Sieg der Lauterner, ne? Also ich meine, Hannover führte da ja 1-0, sagen eigentlich wieder sichere Sieger aus, dann kommt eine gelb-rote Karte. Und das ist, glaube ich, schon, keine Ahnung, der 10., 12. Punkt, den Hannover da in der Nachspielzeit liegen lässt, jetzt sogar mit einer Niederlage. Also wenn die nur ansatzweise die Hälfte der Punkte da noch auf dem Konto hätten, wären sie auch deutlich weiter oben. Ne?
Yes.
Also von daher ist schwer zu sagen, wer sich da am Ende durchsetzt. Aber das ist das Schöne, ja, wie du schon sagst, in der zweiten Liga. Fabi, 2 Wochen hintereinander, Champions League. Endlich wieder. Spieltag 7 und 8 stehen in den nächsten Wochen und diese Woche auf dem Programm. Heute der BVB, du hast es angesprochen, in Tottenham. Auch ganz wichtig, um Punkte zu holen für die Nationenwertung.
1-1.
1-1 nur. Okay. Gut, dann haben wir die Leverkusener in Griechenland bei Olympiakos.
Eigentlich ein Pflichtsieg für die Leverkusener, aber aufgrund der aktuellen Form gehe ich auch hier mit einem 1-1.
Okay, ich werde mal schauen, wie der BVB sich heute schlägt und dann wahrscheinlich auf Inter gegen Arsenal umschalten, das wir noch haben. Die Bayern haben zu Hause Saint-Gilloise zu Gast.
2-0.
Pflichtsieg. Mhm. Dann haben wir die Frankfurter dann vielleicht schon mit neuem Trainer in der Seitenliga in Aserbaidschan bei Karabakh.
Mhm. Komm, 0-1 für Frankfurt.
Das wäre doch schön. Ansonsten haben wir diese Woche keine so besonderen Spiele. Ein Bekannter von uns, Fabi, der Marseille-Fan ist, der hat Karten, der wird sich den FC Liverpool in Marseille anschauen.
Ui, okay. Mhm.
Ja, hat der Bruder für Karten gesorgt. So, und dann haben wir am Donnerstag noch Freiburg gegen Tel Aviv. Die sind, glaube ich, Letzter oder Vorletzter. Also müssen wir eigentlich auch vom Freiburger Pflichtsieg ausgehen.
Ja.
Und für den VfB geht es in die schöne Stadt nach Rom. Beide mit 12 Punkten in der Tabelle. Geht da schon um die direkte Qualifikation? Enge Kiste.
Unentschieden.
Unentschieden. Können wir, glaube ich, anhand deiner Vorhersagen, glaube ich, dann ganz gut mit leben. Gut. So, wen haben wir denn als Gewinner des Spieltages, Fabi? Ist schwierig, ne?
Ich glaube, ich würde die Kölner nehmen nach all den Unruhen. Big Point gelandet, Doppelpacker mit Ache. Von daher, mein
Okay.
Gewinner des Spieltags ist der erste FC Köln.
Okay, meine Gewinnermannschaft des Spieltages, jetzt mit ein bisschen Augenzwinkern, sind die Bremer, die jetzt schon für die vierte Trainerentlassung von insgesamt sechs in dieser Liga gesorgt haben. Ne? Also was das angeht, da kann den Bremern diese Saison, glaube ich, keiner was vormachen. Da kann der Coach der Bremer, glaube ich, auch froh sein, dass er nicht unbedingt spielen muss und deswegen noch
Ja.
im Sattel sitzt. Ne? Gut, das war's, Fabi. Haben wir es doch ganz gut zu
Alles
zweit
klar.
durchgekriegt.
Ich denke auch. Hat Spaß gemacht und dann viel Spaß und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.